Herzlich willkommen bei Hosting the Hosts, einem IGEHO-Podcast für professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber von und mit dem anderen Willi.
Und der sagt Grüezi, Allegra und heisst Sie willkommen zur 12. Episode, zur ersten nach dem Veganuary, also dem veganen Januar, passend dazu, beim Gastgeber vom ältesten vegetarischen Restaurant der Welt, beim Rolf Hiltl. Muss man den vielseitigen Unternehmer noch vorstellen? Ich glaube, wir sparen uns die rhetorischen Fragen und lassen doch gerade Max Frisch fragen. Und dazu habe ich sein kleines Fragebuch zur Hand. Du sagst mir einfach eine Zahl zwischen 7 und 93. Los geht's.
55.
Was empfinden Sie als Verrat? A. Wenn es der andere tut. B. Wenn Sie es tun.
Wenn ich es tue.
Nächste Frage.
77.
Gibt es Orte, wo Sie das Entsetzen packt bei der Vorstellung, dass es für Sie die Heimat wäre? Zum Beispiel Harlem? Oder beschäftigt es Sie, was das bedeuten würde? Oder danken Sie dann Gott?
Also ich denke da spontan an den Schlachthof. Dort würde ich mich gar nicht wohlfühlen.
Und die letzte Frage.
Dann machen wir 88.
Haben Sie Angst vor dem Tod und seit welchem Lebensjahr?
Nein, ich habe keine Angst vor dem Tod, weil ich weiß, dass es nach dem Tod weitergeht.
2021 waren es angeblich über 580'000 Menschen, die beim Veganuary mitgemacht haben. Machst du da auch mit?
Ich selber nicht, aber selbstverständlich machen wir mit unseren Betrieben mit, und zwar schon seit Jahrzehnten.
Gibt es ja schon so lange?
Ja, also der Veganuary nicht, aber ich habe letztens wieder mal die Speiskarte angeschaut von 1898, wo mein Urgroßvater noch aktiv war. Und dort war der grösste Teil der Gerichte vegan gewesen. Also von dem her nichts Neues unter der Sonne.
Steigen denn die Absatzzahlen jetzt in diesem Monat bei euch im Restaurant unter normalen Bedingungen?
Ja, also ich glaube schon. Du hast die Zahl gesagt, wie das aufgegangen ist. Ich habe es vorher auch angeschaut. Ich meine, 2015 waren es 12'000 Leute gewesen, oder? Und jetzt 22'000, 600'000. Und ich merke es auch im Umfeld, es machen sehr, sehr viele Leute mit. Oder? Und es ist ja immer so, dass man im Januar ein bisschen entschlacken will. Und das passt natürlich super. Und wir merken das schon. Es hat mehr Leute, die zu uns kommen. Ja.
Mir hat letztens jemand gesagt, es sei ganz traurig eigentlich. Im Dezember wären die Fleischregale noch mal gefüllt in den Grossverteilen und im Januar dann alles weggerührt.
Ja, das ist traurig, absolut. Die Frage ist, wie fest sollte man sich generell fühlen? Und ich glaube, seit sicher 30, 40 Jahren fühlen wir sich zu fest. Und das ist ja das Hauptproblem, das wir heute haben.
Der Mensch ist ein Omnivor, du hast es gesagt. Aber die vegane Ernährung, die hat sich im Westen zumindest in den vergangenen Jahren ihren Platz in der Esskultur, glaube ich, wirklich verdient gemacht. Ich glaube, dass das nicht aus rein ideologischen Gründen nur passiert ist, sondern vor allem auch, weil es eben auch sehr viele kreative Rezeptentwicklungen gegeben hat in dieser Zeit. Eine Chance für clevere Gastronomen, könnte man meinen. Eine Chance, die du ja schon lange gekannt hast eigentlich. Und auch darum gibt es ja die Hiltl Akademie, wo wir uns jetzt gerade befinden. Entwickelt ihr jetzt hier vorwiegend vegane oder vegetarische Gerichte?
Also wir entwickeln hier in erster Linie genussvolle Gerichte. Wir haben oft Panels, gerade da, wo wir sitzen, wo wir so wöchentlich neue Sachen degustieren, die Köche entwickeln, Inspiration von verschiedensten Quellen. Und dort, wenn ich bei den Panels dabei bin, ist meine Frage an die Runde, es sind immer etwa 7 bis 10 Leute, die da degustieren, gemischt aus dem Team, teilweise Gäste, ist die Frage, ist das jetzt wow? Ist das ein Wow-Gericht? Und man merkt das relativ schnell, oder? Und wenn dann von 10 Leuten 8 Hände aufgehen, das ist wow, dann tut man dort weiterforschen, also man macht auf jeden Fall weiter und dann im Laufe der Degustation tut man das Rezept noch ein bisschen verbessern und dann kommt dann doch irgendwann die Frage so, ist jetzt das vegan? Und der Anspruch an die Köche ist schon, dass wenn es möglich ist, dass sie vegan entwickeln.
Also von Anfang an auch vegan denken.
Ja, auf jeden Fall.
Und nicht nachher umstellen muss und
Sachen. Das kann auch sein, dass man zum Beispiel, weiß ich was, Spaghetti Carbonara macht, eine Carbonara Soße und dass man sagt, du, also das ist eine sehr feine Soße, bringen wir die jetzt auch ohne Ei und ohne Rahm an und dann sind sie gefordert und das findet die auch spannend.
Man redet heute ja oft auch von plant-based Food, also pflanzenbasierte Ernährung, wo nicht nur gut für uns oder planet-based Food, wo dann auch noch gut ist für die Umwelt oder für die Umwelt sein sollte. Das Unternehmen Hiltl und du, ihr engagiert euch unter anderem aber auch bei der Foodtech-Firma Planted Foods. Warum?
Ja, ich habe einen Artikel gelesen von Ihnen vor ein paar Jahren und die vier Jungs waren mir sehr sympathisch gewesen. Ich habe sie dann angeschrieben und habe sie gefragt, ob wir uns mal treffen. Wir sind zusammengehockt und wir haben gemerkt, wir haben ähnliche Werte, verstehen uns gut. Es ist Next Gen, das ist für mich auch wichtig. Die sind also um die 30 herum. Ich bin jetzt dann 56. Ich finde es immer spannend, mit jungen Leuten etwas zu machen. Und dann haben wir natürlich, eben, es ist ja das Thema Fleischersatz, um den schrecklichen Namen zu nehmen, ist bei uns ein Thema seit sicher 40, 50 Jahren. Mein Vater, der hat in den 70er Jahren schon Veggieburger gemacht, wo man noch nicht so viel geredet hat. Und es ist halt ein Thema. Und vor allem ist natürlich die Pflanze sehr natürlich. Es hat ja nur vier Zutaten und keine E-Nummern, nichts. Und wenn man sie so anbringt und wenn es fein ist und genussvoll ist, finde ich das eine super Geschichte. Ich habe auch den Eindruck, dass das funktioniert. Man ist ja sehr am Expandieren mit Planten. Wir haben gerade morgen VR-Sitzung in Berlin, wie wir den deutschen Markt erobern wollen. Also etwas sehr Spannendes.
Technologisch hochprozessierte Lebensmittel sind für mich immer ein bisschen suspekt. Warum muss man eigentlich so zwanghaft versuchen, Fleisch oder Fisch zu imitieren?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, Andrin. Und die stelle ich mir ehrlich gesagt auch. Aber es hat mit Traditionen zu tun. Mir hat letztes Mal jemand auf einem Panel gesagt, dass Traditionen bei uns Menschen über 7 Generationen vererbt werden. Oder? Und wenn jetzt dein Urgroßvater gerne Bratwürste gehabt hat, dann ist es gut möglich, dass du die auch gerne hast. Und es geht um das. Und dann hat es zum Beispiel junge Menschen von der Z-Generation, die einfach kein Fleisch mehr essen wollen, aus welchen Gründen auch immer. Wir kennen die Gründe, die bei den jungen Leuten vor allem greifen. Das heisst aber nicht, dass die nicht gerne auch beim Grillieren würden den Wurst auf den Spieß stecken. Und stell dir mal vor, es geht eine Schulklasse geht grillieren, wie man es halt macht. Und alle haben einen Servelat und eine Bratwurst. Und ich als Vegetarier stecke ein Rüebli auf den Spieß, da werde ich ausgelacht. Und ich glaube, es hat sehr viel mit diesen Traditionen zu tun.
Wir sind ja letztens auch zusammen in einer Jury gewesen, an einer Degustation, bei der es darum gegangen, eigentlich so den Vergleich zwischen normalen und veganen Convenience-Produkten herauszufinden. Also welches ist vegan, welches ist normal, in Anführungs- Schlusszeichen. Was hast du aus dieser Degustation mitgenommen?
Ja, ich habe mitgenommen, dass sehr viel möglich ist. Das habe ich aber vorher schon gewusst, weil wir das täglich da machen bei uns im Hiltl. Und ich habe aber auch mitgenommen, dass es sehr wahrscheinlich Grenzen gibt. Und magst dich erinnern, ich habe damals dann gefunden, dass der mit den Cremeschnitten geht gar nicht. Ich habe die Cremeschnitten ehrlich gesagt wirklich auch nicht gern gehabt. Und wir haben dann irgendwie, meine Mitarbeiter haben das gelesen, das Interview oder das Tasting. Und wir hatten eine VR-Sitzung gehabt bei uns. Und Sandra, unsere Leiterin vom Food and Beverage, die hat dann so ein bisschen Sachen da, unter anderem Cremeschnitte, so Mini-Cremeschnitte. Und in dieser Sitzung hatte ich irgendwie Hunger gehabt, weil ich keinen zu Morgen hatte. Und ich glaube, ich habe etwa 5 oder 6 von diesen Mini-Cremeschnitten gegessen. Und sie schaut mich immer so komisch an. Und ich denke, was ist mit ihr los? Und dann am Schluss, nach dem Meeting, irgendwie nach 2 Stunden, sagt sie, du, Rolf, die Cremeschnitte, die sind jetzt vegan gewesen. Und ich, wow! Und so muss es sein. Dann ist gut und sonst ist schlecht.
Also selber gemachte Cremeschnitte?
Ja, ja, hausgemacht. Wir behaupten ja, wir haben sehr gute Cremeschnitte. Das ist aus den 50er Jahren. Mein Vater war gelernter Konditor, hat im Honold Lehr gemacht am Rennweg. Und wir haben das Rezept noch, das Originalrezept. Und ich muss sagen, die haben das super hergekriegt. Und dann habe ich gesagt, ja gut, also dann machen wir Cremeschnitte auch vegan.
Du verwendest gerne das Wort «veganisieren». Ich habe es immer wieder gehört. Was verstehst du genau darunter und wann setzt ihr das um?
Ja, es gibt Grenzen, oder? Ich meine, nehmen wir einfach den Klassiker von der Schweiz. Käsefondue finde ich immer noch schwierig. Es gibt mittlerweile recht gute. Aber irgendwo gibt es dann dort Grenzen. Und ich weiss jetzt nicht, beim veganen Käsefondue, ich finde das immer noch schwierig.
Also das ist das New Roots Cashew Fondue,
was genau, glaube auch im Tibet, mit Tibet so genau, das haben wir zusammen mitentwickelt. Und es ist okay, oder? Aber ich bin ja nicht Veganer. Und eben, es hat einfach Grenzen. Aber die Grenzen, die werden immer kleiner. Also ich wirklich vor 30 Jahren habe ich auch noch gefunden, oh, schwierig, was soll das? Und mittlerweile sind wir voll dabei und wir merken einfach, das ist der Trend. Und wenn du natürlich wirklich das Tierwohl im Auge hast, dann musst du es vegan durchziehen.
Warum braucht die Welt eine Veggie-Metzg?
Ja, die Frage ist mir nicht zuerst mal gestellt. Und, also ich weiss noch gut, wir haben die vor 10 Jahren aufgemacht und Ich mag mich gut erinnern, damals hat der Tagesanzeiger einen grossen Artikel geschrieben über diese vegetarische Metzgerei im Stil, was soll das? Und auf Social Media ist es wirklich abgegangen, wie blöd. Und es ist halt beim Essen, da können alle mitreden. Und entweder man hat es geliebt oder man hat es gehasst. Oder? Und dort habe ich dann schon gemerkt, da ist etwas. Weil wenn du Diskussionen hast mit etwas, dann ist etwas Wahres dran. Oder? Weil wenn es einfach lauwarm bleibt und es passiert nichts, dann hat es keine Relevanz. Pegimetz braucht es erstens, weil es in der Stadt Zürich fast keine Metzgerei mehr gibt. Metzgerei Bär, eine Freundin von meinen Eltern, ist jetzt sogar zugegangen, hat man gelesen. Eine nach der anderen geht zu, erstens. Und eine Metzgerei finde ich etwas Schönes. Ich mag mich erinnern als Bub, als ich damals ein Wurstredli bekommen habe. Das bleibt. Zweitens, die Traditionen, die ich schon angesprochen habe. Ein Cordon Bleu kann man bei uns kaufen. Und drittens macht sie sehr Sinn, und das merken wir zum Beispiel jetzt auch an Weihnachten, da kommen ganz viele Mütter und Väter zu uns posten, weil einfach zwei von diesen drei Kindern vegan leben. Und dann musst du ihnen etwas bieten. Du kannst ihnen nicht einfach irgendwie denen nur Beilage geben, da sind die nicht zufrieden. Und deshalb hat man bei uns an Weihnachten ein veganes Fondue Chinoise kaufen können. Und das funktioniert.
Aus welchem Kochbuch, man sieht hier einige in der Akademie, aus welchem Kochbuch kochst du am liebsten?
Also ich bin ein gelernter Koch, ich habe die Old Grand Lehre gemacht und ich bin einer, der, das darf ich fast unseren Köchen fast nicht sagen, der nicht nach Rezept kocht. Ich lasse mich inspirieren und dann mache ich etwas. Und meine besten Gerichte kommen dann, wenn ich den Kühlschrank aufmache und schaue, was drin ist und irgendetwas zusammen mixle, weil ich halt weiss, wie man kocht. Ich kenne die 5 Geschmacksrichtungen und so weiter, ich kenne Grundzubereitungsarten. Das ist meine Art von Kochen. Aber ich verstehe sehr gut, wenn Leute, die das nicht gelernt haben, genau nach einem Kochbuch kochen.
Was bedeutet gesunde Ernährung für dich?
Für mich ist gesunde Ernährung ausgewogene Ernährung, frische Küche, lokale Produkte. Ich bin jetzt gerade ein paar Wochen in Italien, durch ganz Italien durchgereist, bis auf Sizilien, Sardinien. Und habe dort sehr viel erlebt, wie man die Sachen wirklich frisch macht. Also zum Beispiel auf Sardinien oder Costa Verde sind wir in so einem Agriturismo gewesen, wo der 72-jährige Besitzer, der Giuseppe, seine Ricotta gemacht hat mit den Ziegen, die er dort hatte. Und sie ist im Garten Kräuter holen und Gemüse holen, hat das frisch zubereitet jeden Tag. Das ist meine Küche.
Was bedeutet gesunde Ernährung für das Restaurant Hiltl?
Ja, ausgewogen. Also ich meine, was wir vor allem ja haben, was man auch kennt bei uns, sind die Buffet und dort hat es eine grosse Auswahl, also 50 bis 100 Gerichte, inklusive den Sösel und alles, was wir machen. Das ist das Allerwichtigste bei uns, ist hausgemacht, oder? Und ich habe da zum Beispiel jetzt unser Leitbild von uns, das habe ich übrigens immer dabei, wenn ich Gespräche führe, auch Mitarbeitergespräche, weil dort wollen wir durch und da steht genussvoll, radikale, frische, klare Vielfalt, gesund und hausgemacht. Das sind so die Bullet Points, die bei uns gelten in der Hiltl AG.
Es gibt ja die bekannte Intentionsverhaltenslücke. Also man denkt, man würde sich gesund ernähren und macht es aber eigentlich gar nicht. Wenn ich die Menschen jetzt im Tibitz beim Tellerstapeln so ein bisschen beobachte, dann muss ich immer ein bisschen lächeln. Frittiertes Fertigfabrikat versus gesunde Küche, in Anführungszeichen. Ist das beim Hiltl, da wo wir jetzt sind, auch ein Thema?
Ja, ist sicher auch ein Thema. Also eben, ich meine, vielleicht ein Beispiel. Wir betreiben ja die Mietenbetriebe, Hiltl am Strand, haben wir übrigens gerade wieder einen Zuschlag bekommen für die nächsten 5 Jahre. Und dort, natürlich gibt es dort auch Pommes frites, oder? Und das gehört halt dazu. Aber es gibt auch sehr viel Salat. Und ich selber, jetzt, wenn ich am Buffet bin, zum Beispiel, ich schöpfe mir sehr viel Salat, also Rohkost, wirklich etwas Gesundes. Aber es ist sehr gut möglich, dass ich am Schluss noch ein Jalapeno drauf tue, mit Erbsen-Guacamole esse. Und jetzt das Jalapeno, das ist jetzt nicht wahnsinnig gesund. Das ist so. Aber ich meine, nur gesund, dann sind wir wieder bei den Körnli-Pickern.
Und umgekehrt, wenn jetzt nur ungesund würdest machen, dann wärst du bei einer Fastfood-Kette.
Genau, das ist so. Und da kann man halt wählen. Und ich glaube, das ist schon auch der Vorteil von unserem Buffet. Man kann wirklich nehmen, was man will. Und ich meine, ich beobachte das natürlich sehr oft. Und es ist schon so, dass die Frauen dort, wie soll ich sagen, offener sind als wir Männer. Wir sind irgendwie Gewohnheitstiere. Also ich bin so einer. Ich gehe in eine Beiz und dann bestelle ich meistens das Gleiche. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Und Frauen sind einfach offen für Neues, oder? Und tun da immer neue Sachen ausprobieren. Es gibt ja sehr gute, mal will, kann man das mal reinhören auf YouTube von Fabian Unterrecker, der noch so ein bisschen beschreibt, wie die Frauen sich bei uns am Buffet verhalten, bei den Doktorspielen. Also sehr zu empfehlen, auf YouTube das mal zu schauen. Und das ist eine gute Analogie. Und das zeigt eigentlich, dass man nehmen kann, was man will. Und dann ist es schon so, dass Frauen tendenziell gesündere Sachen nehmen als Männer. Männer nehmen dann eher so einen Herdöpfelsalat, eine schwere Sache, was auch wieder gut ist für uns, weil ja das Ganze nach Gewicht verkauft wird.
Man sagt, du hast es vorher gesagt, Ernährungsgewohnheiten geht über Generationen, verändert sich auch erst über Generationen. Du bist jetzt die vierte Generation, deine Ahnen, die haben es gesellschaftlich sicher schwieriger gehabt als du, was die Akzeptanz von vegetarischer Küche anbelangt. Was hast du von deinem Vater gelernt?
Ja, er war in einer Zeit in den 70er Jahren. Und er hat damals als junger Abgänger von der Hotelfachschule Lausanne, als er etwa 20 war, ist er daher gekommen. Sein Vater ist früh gestorben, hat mit seiner Mutter den Betrieb geführt. Und was ihn einfach sehr aufgeregt hat als junger Mann, ist so ein die älteren Leute, die Haferschleimsuppe geschlürft haben, oder, weil sie nicht mehr so haben mögen. Oder? Und da war es irgendwie so ein bisschen wie ein Spital gewesen, und er hat dort sehr dafür geschaut, dass das frisch ist, dass das jung ist. Er hat auch in den 70er Jahren den sogenannten Schockumbau gemacht, 1973, mit dem Salatfelsen, mit der Saftquelle, ganz crazy, Acrylgasröhren, Lampen mit Salatsieb und so weiter. Also sehr, sehr mutig. Es ist dort auch dann nicht mehr so gut gelaufen auf einmal, weil die älteren Leute sind nicht mehr gekommen, die Jungen haben es noch nicht ganz verstanden. Und ich habe, glaube ich, von ihm wirklich gelernt, dass man innovativ soll sein, dass man die Idee immer wieder neu interpretieren muss und dass man eine gute Mischung sollte haben aus Innovation und Tradition.
Geschäftsübergabe ist 10 Jahre gegangen, glaube ich, zwischen euch zwei. Wie haben ihr sie denn schlussendlich hinbekommen?
Wir haben lange zusammen geschafft. Wie gesagt, er ist leider früh gestorben mit 63. Er war sehr, sehr traurig damals, auch für mich. Und wir haben aber super zusammen geschafft. Und ich habe immer ein bisschen geschaut, was macht er gut. Und er war wirklich super mit den Mitarbeitern, sehr hohe Sozialkompetenz, sie haben ihn mega gut mögen. Er war gut mit den Zahlen und er hat Ordnung gehabt. Und hat aber nicht so das Flair gehabt fürs Marketing. Und ich habe mich dann ein bisschen die Nische bewegt, weil es nützt ja nichts, wenn man gut kocht und niemand weiss es. Man muss beides können. Und wir haben uns super ergänzt. Es war für ihn auch hart gewesen, teilweise. Er war teilweise tränennahe, weil er nicht entschieden hat, sondern ich habe dann entschieden. Und er hat es aber gut gemacht. Und er hat mir wirklich auch Raum gegeben. Es hat ein grosses Interview gegeben, damals im Tagesanzeiger. Und da war ich 20, vielleicht ein bisschen mehr. Und ich war schockiert, weil der Titel von dem Interview war mit einem Bild von meinem Vater und von mir. Und es ist gestanden, mein Sohn macht es einfach besser, hat mein Vater gesagt. Und der Journalist hat das genommen als Headline. Und ich so zu ihm, das stimmt doch nicht. Das ist so ein Shit, oder? Und ich weiß schon, wieso er das gemacht hat. Er hat das einfach gemacht, um mir Schub zu geben. Und ich habe auch 3 Kinder, oder? Und ich versuche mich wirklich auch so zu verhalten. Und ich habe Freude, die Älteste arbeitet mit seit 2 Jahren. Und ich lasse die machen. Und die dürfen Fehler machen. Und sie sollen innovativ sein. Sie sollen ihr Ding machen, weil in 30 Jahren mache es nicht mehr ich.
Würdest du deinen Vater heute wiedererkennen? Was würde er echt sagen, wenn er jetzt heute durchs Hiltl durchlaufen?
Ja, ich hoffe, dass er wow jetzt Also ich würde sagen, sehr, sehr cool. Ich glaube, er hat da viel Freude. Ich mag mich noch erinnern, 1993 habe ich das Alkohol eingeführt bei uns im Hiltl. Es ist ja gegründet worden als Vegetarierheim und Abstinenzcafé. Und dort war er schon ein bisschen irritiert, obwohl er gerne Rotwein hatte. Meine Großmutter war richtig schockiert. Die hat 3 Wochen lang nicht mehr mit mir geredet. Es ist richtig hässig geworden, dass ich das gemacht habe. Und er hat dann gefunden, ja, wenn jemand ein Gläschen Wein will, kannst du das ja bringen, musst du es einfach nicht auf die Karte schreiben. So haben wir dann den Einstieg geschafft. Heute haben wir 30 Wein im Offenausschank und im Club. Wir haben ja 10 Jahre so einen Club gehabt. Da hat es auch die grossen Grey Goose-Flaschen gegeben. Und das ist alles vegan. Also von dem her voll okay. Ich glaube, er hätte Freude, wenn er würde sehen, was daraus geworden ist.
Du hast gegen den Willen von deinem Vater eben eigentlich angefangen mit dem Alkoholverkauf. Was würdest du jetzt machen, wenn dein jüngster Sohn, der Theo, der jetzt glaube Fußballer oder du hast mir mal gesagt Formel-1-Fahrer oder Hiltl-Chef will werden?
Ja, also entweder Formel-1-Fahrer, Fußballer oder Hiltl-Chef. Also die dritte Option, hat er damals gesagt. Ja.
Oder Hiltl-Chef. Wenn jetzt der würde sagen, du Papi, ich glaube, dass der Hamburger, der klassische Hamburger mit Fleisch, der kommt wieder zurück. Wir müssen auf die Karte nehmen.
Ja, da hätte ich ein Problem. Ich meine eben, Vegetarierheim, Abstinenzcafé, es ist schon zuerst Vegetarierheim. Und ich glaube, ich würde ihm einfach sagen, schau Theo, wenn du wirklich sicher bist, dass es gut ist, dann tu noch mal unsere Leute noch ein bisschen fragen, mach eine Umfrage bei den Gästen. Ich sage dir einfach, es wäre nicht clever. Weil wir haben ja heute einen Guinness-Eintrag als ältestes vegetarisches Resti der Welt, hast ja du gesagt. Und dann würde ich ihm sagen, Theo, das ist jetzt einfach dumm. Das ist wie, wenn einer mega bekannt ist für Steaks und er macht ausschließlich Gemüse. Also, ich glaube, es wäre einfach nicht clever.
Was ratest du generell zu jungen Entrepreneuren, so, die das Gastrogeschäft von ihren Eltern übernehmen sollen in Sachen Generationenwechsel?
Ja, es ist sehr, sehr komplex. Sehr komplex, also wirklich. Ich bin jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt 56. Und mit 50 habe ich mir angefangen zu überlegen, wie kann ich es weitergeben. Ich habe jetzt 5 Jahre daran geschafft, kann es jetzt übergeben können. Ich bin operativ nicht mehr verantwortlich. Und das ist gut. Das sind 3 Co-Geschäftsführer, die es machen. Der eine ist knapp 30. Und ich glaube, man muss einfach langfristig vorbereiten, erstens. Und es ist vor allem beim aktuellen Chef. Es ist nicht bei den Jungen, es ist das Verhalten vom Vater oder von der Mutter. Und wie gesagt, nicht meinen, man mache alles besser. Ich glaube heute nicht, dass ich es besser mache als meine Kinder. Sie werden das anders machen, wenn sie es dann wollen machen. Sie dürfen da auch frei wählen, das ist mir auch wichtig. Ich würde niemals ein Kind zwingen. Es gibt genug Beispiele von Leben, die zerstört werden, weil man in einem Familienbetrieb rein muss, wo man gar nicht will oder nicht kann. Sie müssen wählen, unbedingt wählen. Und sie müssen können. Und dann glaube ich, für die Jungen ist es auch wichtig, dass sie auch respektieren, was die Generation vor ihnen gemacht hat. Also zum Vegetarisch sagen, die Wurzeln darf man nicht ausreißen. Ich habe das auch nie gemacht. Ich habe die Tradition immer gewahrt. Man sieht es auch hier. Da ist ein Bild von Ambrosius mit dem Martha, mit seiner Frau. Ich habe grosse Achtung vor dem, was unsere Vorfahren gemacht haben. Und gleichzeitig müssen sie die Jungen neu interpretieren. Und wenn es jetzt wirklich so wäre, wie du vorher gesagt hast, mit dem Fleischhamburger, dass der drauf muss, ich hätte grausam Mühe, aber irgendwie müsste ich es halt dann akzeptieren, wenn sie es so wollen.
Ihr habt einen spannenden Move gemacht. Ihr habt so eine Schattengeschäftsleitung oder so eine junge Geschäftsleitung, ich weiss nicht, wie du es nennst, etabliert. Wie sind ihr auf die Idee gekommen oder wie bist du auf die Idee gekommen?
Ich habe 30 Jahre wirklich Vollgas geben. Also ich bin wirklich 140 auf der Autobahn gefahren, auf der Überholspur. Ich weiß nicht, 300 E-Mails am Tag, 20 Telefon, links, rechts, Datensgespräch. Einfach, und ich habe es geliebt, oder? Aber ich habe es dann schon gemerkt, oder? Mit 50 habe ich gemerkt, jetzt bist du nicht mehr so schnell. Ich fasse die Sachen schon. Und was ich vor allem gemerkt habe, ist, dass ich die nächste Generation teilweise nicht mehr so verstehe. Meine These ist immer die, ich verstehe Leute, die 15, maximum 20 Jahre jünger sind als ich und nachher wird es schwierig. Die denken anders als mein Sohn, wenn ich ihn damals gesehen auf Snapchat und so. Und ich dachte, findest du das lustig, Theo, jetzt im Ernst, oder? Es ist einfach anders, oder? Und deshalb ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man die wirklich machen lässt, ja.
Du hast aus 80 Mitarbeitenden eine Firma formiert, die heute 250 Mitarbeitende hat. Denkst du, dass es für deine Kinder noch schwieriger wird zum Einsteigen, weder dass es für dich war?
Ja, ich denke schon. Es kommt darauf an, wie man es anschaut. Also, damals war es eine Einzelfirma, die ich es übernehmen durfte. Der Vater hat es mir übergeben, die Schwester ist ausgezahlt worden, so ein bisschen wie bei den Bauern. Und heute ist es halt eine Aktiengesellschaft, oder? Ein rechtes Volumen, wie du sagst, 250 Leute, viel Gäste, viel Betriebe. Es ist komplexer geworden. Und deshalb bin ich auch dankbar, haben wir 3 Kinder. Und ich meine, der Traum wäre, wenn alle 3 wieder mitmachen, weil die kommen wirklich super aus. Die Frage ist nicht, wie es geschäftlich rauskommt. Das müssen wir anschauen. Und sie sind sehr verschieden. Also sie sind in ihren Stärken sehr divers. Und das könnte passen, aber es ist anspruchsvoll. Und ich habe Ihnen eine letzte Präsentation gemacht, wo ich zeigte, was wir machen, mit Hiltl, auch mit Hibitz übrigens. Da ist auch 50% Beteiligung von unserer Firma. Und sie sind sich natürlich bewusst, oder? Das ist nicht so einfach, oder? Es ist nicht so einfach, in so einen grossen Betrieb einzusteigen.
Du hast aus dem Restaurant ja auch eine Marke gemacht. Wie gelingt so ein Schritt?
Ich habe vorher gesagt, mein Vater hat sehr viele Stärken gehabt, aber nicht das Marketing als solches. Und ich habe immer gefunden, das ist mega wichtig, oder? Weil, und das hat sich natürlich bewahrheitet. Eine Marke ist wichtig. Ich glaube, Hiltl ist eine starke Marke. Die Hibitz auch. Und dort ist einfach wichtig, dass Also, mein Vater hat immer gesagt, Leistung vor Werbung. Das ist bei mir schon auch noch so. Also, man muss zuerst gut kochen und dann kann man darüber reden. Es nützt nichts, wenn man darüber redet und dann kommen die Leute und sind enttäuscht. Die Erwartungen müssen erfüllt sein und das ist schon so. Das ist auch eine Verantwortung. Und wenn man eine Brand hat, eine Marke hat, die stark ist, ich meine, es ist wie wenn man zum Heiko niedergeht, oder? Dann sind die Erwartungen hoch. Der Preis ist hoch, die Erwartungen. Und dann kann man sich nicht viele Fehler erlauben. Und wenn dann der kleinste Fehler passiert, dann haut es rein und dann leiden auch die Marken. Und das ist mir extrem wichtig, dass wir vor allem auf unsere Gäste hören. Wir haben sehr gutes Guest Relations, wirklich, das ist immer gut. Also, wenn du jetzt zu uns kommst und irgendetwas ist nicht okay und du äußerst das beim Mitarbeiter oder über ein Mail, über ein Feedback-Formular, dann reagieren wir wirklich. Wir wollen wirklich herausfinden, was ist nicht gut gewesen. Und das nehmen wir sehr, sehr ernst. Und ich glaube, wenn man das 30 Jahre lang konsequent macht, die Gäste ernst nehmen, wenn sie ein Issue haben, dass man wirklich darauf eingeht und auf sie hört, ich glaube, dann kann eine Marke stark werden.
Welches sind heute eure Hauptstandbeine?
Also sicher das Restaurant als solches. Das ist das Wichtigste mit dem Buffet, mit dem Verkauf nach Gewicht. Das ist auch damals etwas, was wir vor 20 Jahren ins Tibitz reingenommen haben. Im damaligen Business Case hat man dort angepasst. Das ist sicher das Allerwichtigste. Dann die Akademie, da wo wir jetzt sitzen, das ist mir eine Herzensangelegenheit, weil wir dort weiterbilden, auch für Profis, für Kinder, für Schulklassen. Und wo wirklich, glaube ich, da sind wir ein Mind-Opener, gerade für Profiköche. Zum Beispiel die SV-Gruppe, die tut alle 300 Küchenchefs bei uns durchschliessen. Weil halt Kochlehre in der Schweiz, das ist immer noch sehr fleischlastig. Und ich glaube, wir decken dort Nischen ab, wo immer mehr kommt. Das ist mir sehr, sehr wichtig.
Wie sieht ein Hiltl-Gericht 2030 aus?
Sehr gute Frage. Diese Frage, die musst du nicht mir stellen. Die musst du wirklich unseren Rezeptentwickler stellen, vor allem Adrian, der einen sehr guten Job macht. Das würde ich mit denen zusammen beantworten.
Welche Segmente haben sich so in den letzten 2 Jahren entwickelt?
Ich glaube vor allem Männer. Und das ist auch seit den 90er Jahren ist das mein Ziel. Mein Ziel war immer 50-50, also wie in der Natur. Und ich glaube, das haben wir erreicht. Es kommen mittlerweile sehr viele Männer zu uns. Und was erstaunlich ist, oder? Man redet ja von vegan sich ernähren. Und bei den Jungen sind mehr, also prozentual bei der Z-Generation, hat es mehr junge Männer, die sich vegan ernähren, als junge Frauen. Das ist ganz spannend, weil sonst waren es immer Frauen gewesen. Also klassisch ist ja das, dass Frauen die Männer zu uns schleichen. Und das, was sich jetzt wirklich geändert hat, ist, dass Männer von sich aus kommen. Und das ist, ja, spricht für die jungen Männer.
Big Issue, Digitalisierung in der Gastronomie, das ist eine Chance eigentlich. Woran oder worin liegt denn genau diese Chance?
Ich habe letztens mit meiner Tochter geredet, sie ist 25, hat 3 Jahre in Sydney gelebt und ist eine clevere, das Gimmick gemacht. Und sie sagt mir, du, Papi, wir müssen irgendwie schauen. Also in der Gastronomie, und das ist jetzt seit Covid noch viel mehr, die Menschen wollen nicht mehr in der Gastronomie arbeiten. Das ist tragisch, oder? Das ist ganz schlimm, aber es ist ein Fakt, oder? Und ich habe letztens, bin ich an einem Ancien-Treffen von der ÖHL, von der Fachschule Lausanne. Und dann sagt mir eine, die ist etwa 28, sie hat letztens an einem Bankett ausgeholfen über Kuppel und hat 40 Franken auf die Stunde bekommen. Weil niemand arbeiten wollte. Und es ist schon so, alle wollen essen, aber niemand will am Samstagabend arbeiten. Und das ist ein Issue. Und ich glaube, und sie hat mir dann gesagt, du, schau, wir müssen uns Gedanken machen. Wie machen wir das in Zukunft? Wird das wirklich noch so sein, dass da überall Kellner sind und Baristas und dort noch jemand und dort noch jemand? Oder muss man das irgendwie anders lösen? Und das klingt jetzt für mich und sehr schnell auch für dich tragisch, oder?
Absolut.
Ja. Eben. Aber ich glaube, mit cleveren Lösungen, die ich jetzt nicht habe, und ich habe ihr gesagt, ja, mach, überleg dir mal, wie? Wie willst du das machen? Wie willst du das machen, so, dass es noch sympathisch ist? Und ich meine, Gastronomie, das geht um Menschen. Oder? Das ist ja nicht wie ein Online-Handel, wo du einfach Kleider kannst bestellen und dann wieder retour schicken. Das kannst du mit dem Essen Gott sei Dank nicht.
Es fehlt einfach die wichtige soziale Komponente, wenn das
würde. Genau, genau. Und ich glaube, die Lösung wäre
sehr. Und Tränken.
Ja, und ich glaube, die Lösung wäre sehr nicht die, dass man alle die repetitiven Arbeiten, die nicht den Menschen ausmachen, dass man die könnte delegieren oder anders lösen und dass der Mensch vorne beim Mensch einfach sehr viel Zeit hätte. Ich weiß auch nicht wie, oder? Dass vielleicht eine Maschinerie das Essen bringt. I don't know. Aber wie gesagt, das sind wirklich Gedanken, die ich mir nicht mehr machen muss. Ich bin froh, wenn die Gedanken der Jungen kommen und ich kann es dann gerne noch beurteilen.
nach allem, was wir in den letzten 2 Jahren erlebt haben, so overall, macht Gastronomie eigentlich überhaupt noch Spass? Macht sie überhaupt noch Spass in dir?
Super Frage, Andrin. Nicht mehr so wie auch schon, ganz ehrlich gesagt. Nicht mehr so wie auch schon. Ich liebe es. Wie gesagt, ich bin jetzt hier in Italien gewesen, habe super Sachen erlebt, wirklich, wo persönlich noch gemacht wird, Mama in der Küche und so. Und ich habe mit diesen 2 geredet, das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, oder das Agriturismo haben dort, oder Costa Verde. Und die haben 3 Kinder, oder? Und der eine ist irgendwie Physiker, der andere ist irgendwie der IT und das. Und sie sind mega traurig und haben gesagt, hey, unsere Kinder wollen nicht mehr. Und ich verstehe die Kinder auf eine Art, oder? Weil du musst es mit so viel Herzblut und Engagement machen. Und wenn du das nicht willst, und wenn du nicht so reingehen willst, und man weiss auch, dass man in der Gastronomie jetzt nicht so viel Geld verdient, du kannst einfach anders mehr Geld verdienen. Und das ist schon eine schlimme Entwicklung. Ich selber mache es immer noch sehr, sehr gern, aber ich glaube, ich habe es sehr lang gemacht. Oder wenn du 30 Jahre lang eben die 140 auf der Autobahn fährst. Und ich liebe es eigentlich. Aber ich bin froh, muss ich täglich nicht mehr in diesem Hamsterrad sein.
Machen wir noch 5 ultraschnelle Fragen zum Schluss. Bitte nicht überlegen, nicht zu lange überlegen, einfach sofort antworten. Wagyu oder keine Kuh?
Keine Kuh.
Vegane Wurst oder keine Wurst?
Vegane Wurst.
Cashew oder Käse?
Käse.
Rad oder Hamsterrad?
Rad, definitiv.
Glauben oder glauben lassen?
Beides.
Besser oder gut sein lassen?
Besser.
Merci Rolf Hiltl, dass du mein Gast gewesen bist heute. Ihnen danke fürs Zuhören. Hoffentlich sehen wir uns am 18. Mai am IGEO-Kongress. Das ist der Kongress zum Thema Gemeinschaftsgastronomie in der Umweltarena Spreitenbach. Und sonst liege ich Ihnen, wenn Sie mögen, wieder in einem Monat in den Ohren.
Sehr schön. Danke, André.
Das war der IGEO-Podcast Hosting the Hosts. Von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt's auf www.igeho.ch.